Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin, ich bin der Manu, bei mir der Daniel. Guten Morgen.
Hallo, Morgen.
Mein Sidekick, wir sind das dynamische Duo sozusagen. Manu und Daniel, the dynamic duo. Aber wir haben uns noch einen Villain eingeladen. Guten Morgen, Bösewichtin Toni. Guten Morgen.
Guten Morgen und ich möchte erwähnen, ich bin wahrscheinlich die einzig Gute hier in dem Spiel.
Wir wollen heute fortführen, was wir letztes Mal, am Cliffhanger weitermachen. Wir reden heute wieder über Telltales Batman und heute Episode 3, die nennt sich New World Order. Und wie immer kurz der Hinweis an dieser Stelle, wir reden über die dritte Episode. Und weil es ein Episodenspiel ist, eine Serie, werden wir natürlich auch spoilern, sowohl was in den vorherigen Teilen passiert ist, als auch was in dieser Episode passiert ist. Wer uns schon eine Weile hört und kennt, der weiß, dass wir Telltale-Spiele immer minutiös durchkauen werden, weil man sehr wenig über das Spiel an sich reden kann. Also, wenn ihr noch nicht Batman The Telltale Adventure gespielt habt, geht raus, hört entweder die erste Episode an, da gibt's am Anfang noch einen kleinen spoilerfreien Part, der euch ein bisschen einführt in das Spiel, um was es geht. Und ansonsten hört ihr jetzt einfach weiter, wenn ihr wissen wollt, was in Episode 3 passiert. Toni.
Ja.
Du hast diese Episode, du arbeitest bei Games Welt als freie Journalistin, oder? Als freie Redakteurin?
Genau.
Dann fass doch mal bitte kurz zusammen, du hast den Test ja jetzt auch geschrieben. Was war denn der Cliffhanger an der zweiten Episode? Wo knüpfen wir direkt an?
Harvey Dents Gesicht. Ende der zweiten Episode konnte man sich entscheiden, ob man im großen finalen Kampf gegen den Pinguin entweder Harvey oder Selina Kyle, also Catwoman, rettet. Und die Harvey Dent gerettet haben...
So wie du?
Ja, genauso wie ich. Haben wohl keine großen Unterschiede. Und wenn man Selina gerettet hat, ist wohl Harveys Gesicht komplett verbrannt zu Two-Face.
Ja, da hatten sich ja Daniel und ich in der letzten Episode auch so richtig so, was? Wie, der hat kein Gesicht, also keine Gesichtsverletzung. Wie wird denn der überhaupt zu Two-Face? Da war ich sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht und genau darüber wollen wir jetzt reden. Daniel, wir beide haben Selina gerettet, gell? Das heißt, bei uns ist er jetzt ganz klassisch der Two-Face mit einer Fratze auf der linken Seite des Gesichts.
Genau, du sagst auch, wir waren gespannt. Ich bin ganz ehrlich gesagt immer noch gespannt, weil bei mir fängt dann die Episode damit an, dass Harvey dann als Verletzter im Krankenhaus liegt. Und deswegen würde ich gleich mal von Toni wissen wollen, mit was dann eigentlich bei ihr die Episode anfängt.
Auch mit dem Krankenhaus, weil Harvey kriegt ja trotzdem eine aufs Auge. Aber er hat ganz normal sein Gesicht. Er hat ein blaues Auge am Anfang, ist ein bisschen angeschlagen, aber er hat Gesicht.
Und das können wir, glaube ich, vorweggreifen an der Stelle, weil das ist, glaube ich, wirklich die größte Veränderung von Telltale bis jetzt, die ich so erlebt habe. Ich habe eben auch auf YouTube ein bisschen nachgeschaut, was denn so alles passiert. Toni, der bleibt bis zum Ende dieser Episode auch mit dem normalen Gesicht, gell?
Jips, ich habe auch
reingeschaut. Das ist total krass.
Ja. Wie der Anfang dann abläuft, wenn man Harvey nicht gerettet hat. Es ist auch so ein bisschen in der Story ein Unterschied, habe ich das Gefühl. Mhm.
Ich bin ja schwer davon ausgegangen, das war ja auch meine Vermutung in der letzten Folge vom Podcast, dass sie dann irgendwie einen Cliff finden, einen Kniff finden für diesen Cliffhanger. So. Einen Cliffhanger finden, dass, keine Ahnung, Harvey stolpert über die Treppe, landet auf dem Bügeleisen und hat dann die gleichen Verbrennungen am Anfang der dritten Episode. Das wäre so typisch Telltale gewesen, dass sich eigentlich dann doch wieder alles auf den gleichen Weg einpendelt, aber ganz im Gegenteil. Also Toni, magst du ja mal ein bisschen beschreiben, dass Two-Face ist, also so dieser bipolare Charakter, nenne ich es jetzt mal, ohne die Krankheit irgendwie zu verhunzen zu wollen oder relativieren zu wollen, aber er hat ja so den Anschein bei dir in deiner Storyline, dass er so innerlich kämpft mit seinen zwei innerlichen Gesichtern, während es bei uns ja sehr optisch auch durch sein entstelltes Gesicht erklärt wird, ist es bei dir, glaube ich, in der Storyline eher psychologisch.
Ja, also er ist ganz klar zwiegespalten und redet mit sich selbst auch in der dritten Person. Also es wäre quasi ein anderer Charakter noch da, aber optisch überhaupt nicht. Ist es bei euch denn nicht so? Ist er bei euch nicht so zwiegespalten und spricht ständig mit sich selbst?
Doch, aber da macht's ja eben Sinn, weil er hat dann eben dieses verbrannte Gesicht auf der einen Seite und man merkt dann in dieser Episode so langsam diese Verwandlung zu Two-Face. Also, dass er immer dann so Gespräche führt, dann die Stimme ändert und dann sagt die böse Stimme, also so ein bisschen so Dr. Jekyll und Mr. Hyde, sagt dann irgendwie, ja, hier, du musst das und das machen und dann snappt er wieder zurück und sagt, hier, hör auf, lass mich in Ruhe und sowas. Also, man merkt halt so langsam, wie diese Verwandlung so vonstatten geht und der Charakter sich so aufsplittet, aber das macht irgendwie bei uns, Manu, ja mehr Sinn, weil er dann durchaus diese Verletzung halt hat und das ja dann die klassische Two-Face-Geschichte ist mit diesen Verbrennungen im Gesicht und auch dieser optischen Zweiteilung, die sich dann eben auch in dem Psychologischen widerspiegelt und den Charakter dann eben so genau aufsplittet.
Ja, psychologisch ist es trotzdem, aber die Begründung, warum er eben so wird, ist bei uns ganz eindeutig diese Verletzung und er kann sich eben nicht mehr im Spiegel sehen und er findet sich halt extrem hässlich und dann trifft man ihn ja auch im Büro und dann muss er zum Fotoshooting und in unserer Variante setzt er sich dann immer so eine Plastik-Gesichtshälfte auf, so ein bisschen wie beim Phantom der Oper, und schämt sich eben halt einfach für sein, ja, ist doch so.
Ja, ist, ja.
Du lachst, weil ich eine kulturelle.
Ja, das auch, aber. Es war unpassend, aber in dem Moment kam mir das irgendwie so witzig vor, weil ich hatte dann sofort dieses
dass er los sind.
Nein, ja. Bei Al Bundy, wo er sich ans Klavier setzt und dann bam, 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 bam spielt.
An der Stelle würde ich mir übrigens gerne mal wünschen, dass Telltale mal ein Musical macht. Das wäre eigentlich auch
eine Musical-Folge.
So wie bei der Buffy-Episode.
Ja, naja, im Prinzip hat ja jede große Serie, die irgendwas auf sich hält, irgendwann mal eine Musical-Folge.
Stimmt, ja. Also auf jeden Fall setzt er sich dann immer diese Plastikmaske auf und dieses, dass er dann so innerlich so zerrissen ist, wird eben einfach ganz klar und deutlich dadurch erklärt, dass er einen Hass hat auf diese, dass er die Wahl nicht richtig gewonnen hat, sondern eben jetzt so ein Halbkrüppel im Gesicht geworden ist und er schämt sich eben für dieses Ding und dann wird es irgendwie naheliegender erklärt. Und bei dir musst du mal beschreiben, was da in dem Büro zum Beispiel passiert. Ich habe so das Gefühl gehabt, als ich mir dann diese Alternative angeschaut habe, ist es eher so Paranoia, die er dann entwickelt.
Ja, also fangen wir am besten im Krankenhaus an, weil wir besuchen ihn am Anfang ja auch im Krankenhaus. Und da ist es schon so, dass er eben unglücklich ist und Schuldgefühle hat wegen all den Menschen, die da halt umgekommen sind. Und natürlich, weil er die Wahl einfach nicht richtig gewonnen hat, da ist er auch so zwiegespalten. Und erwähnt auch, dass er mit einer Psychologin im Kontakt steht und eben lieber gleich weitermachen will mit der Bürgermeistersache, weil die Stadt ihn braucht, aber die Psychologin ihm rät und die Ärzte das langsam zu machen. Und du kannst halt als Batman, beziehungsweise als Bruce, immer drauf eingehen und sagen, ja, hey, hör doch mal auf die. Und immer wenn er auch im Büro dann später wieder, da führt er ja erst auf dem Balkon dieses Selbstgespräch, wenn wir reinkommen. Das hattet ihr, glaube ich, auch. Ja, und das kriegt Bruce so mit und dann fängt er sich wieder und da kannst du aber auch nochmal drauf eingehen, dass er vielleicht mit seiner Psychologin reden sollte, weil das ganz schön viel Stress ist und so und er sich nicht zu viel zumuten soll, weil ja auch die Droge seine Nachwirkungen vielleicht noch haben kann. Also ich fand nicht, dass es fadenscheinig hergeleitet ist und es ist halt, er hat halt psychische Probleme und er lässt ganz am Anfang mal fallen, dass er die auch schon vor der Sache hat, die kommen halt jetzt wieder durch den ganzen Stress, den er hatte.
Ich finde es ehrlich gesagt auch so in dem Gesamtkontext, wie Telltale die Bösewichte neu definiert. Also den Pinguin hatten wir ja letztes Mal schon angesprochen, dass das eher der Cobblepot eher so ein Jugendlicher ist. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Also ein jüngerer Charakter, kein Dicker, sondern eher so ein Schlacksiger. Die Pinguinmaske auch eine ganz andere Darstellung hat. Finde ich eigentlich diese Variante viel passender jetzt einfach zu diesem Telltale-Batman-Setting, dass Two-Face gar nicht diese Gesichtsverbrennung hat, sondern eben eine gespaltene Persönlichkeit hat. Also eigentlich würde ich jetzt gerne resetten und doch lieber Harvey retten, weil das insgesamt viel besser passt zu der Art und Weise, wie Telltale jetzt diese Geschichte erzählt.
Das ist, glaube ich, tatsächlich nicht das erste Mal, dass man Harvey so interpretiert. Es gibt auch Versionen, in denen er dann einfach verrückt wird und sich das Gesicht selbst abschneidet. Aber okay. Vielleicht kommt sowas ja jetzt auch noch, wer weiß.
Ja, weiß. Wie siehst du das, Daniel?
ich weiß nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das resetten wollen würde. Ich finde das schon auch interessant bei mir, wie der Charakter sich weiterentwickelt. Aber Es stimmt schon. Also wir haben ja das letzte Mal auch darüber geredet, dass das alles eher eine realistischere, in Anführungsstrichen, Interpretation des ganzen Universums ist. Ne? Also die Charaktere schauen halt eben nicht so comichaft überzeichnet aus, sondern...
Bis auf Two-Face eben. Diese Grimasse ist schon sehr untypisch. Also mit so einem Ding würdest du nicht offen rumlaufen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, macht er ja auch nicht. Deswegen hat er ja sein Ding auf.
Aber er kann das ja jederzeit absetzen. Also mit so einer klaffenden Wunde würdest du, glaube ich, nicht ohne Verband und ohne... Das meine ich eben. Also
ja,
so.
Okay, klar. Achso, du meinst dann, dass jetzt ausgerechnet das so ein bisschen das Ganze bricht? Das sieht
mir zu comichaft aus.
Okay, ja, gut, kann ich nachvollziehen. Aber lass uns auch mal zur ersten Entscheidung kommen, weil es gab in der Episode durchaus ein paar Entscheidungen, aber vielleicht können wir dann am Ende nochmal drüber reden. Ich habe mittlerweile irgendwie das Gefühl, Telltale, die haben fast gar keinen Bock mehr eigentlich, was Spielerisches da einzubauen, sondern die wollen nur noch die Geschichte weitererzählen. Und ich bin fast auch jemand, der dann sagt, so, also eigentlich könnten die auch Animationsdinger machen. Die kann man von mir aus auch auf der Konsole dann sich angucken oder abspielen. Aber so Gameplay wird immer weiter runtergefahren über die verschiedenen Episoden. Also jetzt gab's ja im Grunde bis auf so eine Szene nicht mal mehr eine richtige Schlägerei oder irgendwie was. Und selbst da hatte man das Gefühl, ja, da musst du halt so Quicktime-mäßig ein paar Knöpfchen drücken und dann kommst du da aber auch locker durch. Aber die erste Entscheidung, ich weiß aber nicht, ob die jetzt wirklich viel Auswirkungen hatte. Zumindest bei mir habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass die wirklich viel Auswirkungen hatte, weil am Ende die beiden Storylines doch wieder zusammengeführt werden. Du musst dich entscheiden, ob du zu Montoya, also der Polizistin, die man ja schon aus den ersten zwei Episoden kennt.
Die geschossen hat.
Genau geht. Oder ob man zu Dent geht, weil sie hat wohl eine so eine Truppe gestellt, die was mit diesem Child of Arkham zu tun haben.
Children
of Arkham zu tun haben. Und es steht wohl zur Debatte, ob sie möglicherweise Hinweise entdeckt hat, die dich dann zur, weitere Informationen beinhalten und dich dann auch zur Auffindung dieser Gruppe führen könnten. Oder ob du halt sagst, du rettest Dent, beziehungsweise gehst dahin. Ich habe mich dazu entschieden, zuerst mal zu Montoya zu gehen, weil ich jetzt auf den Dent auch so ein bisschen so ein Prass hatte. aber ich hatte da irgendwie das Gefühl, das führt dann am Ende dann doch irgendwie wieder zusammen, weil du kommst dann bei ihr an und dann sagt er so, ja, hier, das und das und so weiter und so fort. Und dann geht's aber direkt weiter und Dent wird dann auch irgendwie gerettet. Also.
Diese unterscheiden sich auch nicht, also wie du gesagt hast, das sind eher unterschiedliche Szenen, die du dann halt siehst.
Ja.
Also ich habe mir das dann auch angeschaut. Ich bin zu Montoya, hab dann da das gemacht, bin dann danach zu Dent und dann war halt quasi das schon erledigt, was da war. Während man, wenn man direkt zu Dent geht, beschützt man ihn halt als Batman vor so einem Killer-Typen. Ja. Und dann fühlt sich der Dialog halt ein bisschen anders an. Aber eine große Entscheidung war das jetzt eigentlich
nicht. Ich bin natürlich zuerst zu Dent gegangen, weil ich am Anfang der Episode in jeder Szene Angst hatte, dass er doch noch zu Two-Face wird. Habe gerettet.
Ja, du kannst ja mal kurz erklären, man hat dann einfach einen kleinen Dialog mit ihm.
Ich glaube, es gibt ein kurzes Quicktime-Event, weil da sitzen dann drei so Schlägertypen oder haben die Waffen, ich weiß es gar nicht mehr. Die knockt man halt Batman-mäßig aus und dann sagt man zu Harvey, hier, pass auf dich auf. Dann ruft seine Tipps in einen neuen Wagen und die fahren dahin, wo sie auch hin wollten.
Genau, und in beiden kommt dann eben das zur Sprache, dass die Walkie-Talkies oder überhaupt der ganze Polizeifunk eben, wie sagt man da, gehackt wurde. Also man merkt dann eben, dass diese Schlägertruppen, also die Children of Arkham, Zugriff haben auf den Polizeifunk und deswegen halt immer einen Schritt voraus sind. Und egal, ob man jetzt erst zu Latoya, nicht Latoya Jackson, Montoya geht oder eben zur Harvey, ist das quasi so der Schlusspunkt, dass man sagt, hier, wir müssen was ändern, diese Funkgeräte sind diskriminiert. Wie sagt man denn?
Kompromittiert. Genau, und als nächstes fand ich schon mal wieder was Krasses, nämlich diese Sachen, die negativ über die Wayne-Family ja in der Presse kursieren, haben jetzt endlich auch mal handfeste Auswirkungen. Also vorher war das ja immer nur so eine, Schwert, was über ihm gebaumelt ist, aber bisher nur
Darf ich
was
Kulturelles sagen? Ein Damoklesschwert,
ja genau. Aber es hatte noch keine so, bis auf halt, dass er möglicherweise mal schief angeschaut wurde von dem einen oder anderen Charakter, keine wirklichen handfesten Auswirkungen. Und die hat's jetzt nämlich, weil er wird als CEO von Wayne Enterprise entmachtet. Und da fand ich schon cool gemacht, die Szene. Ich weiß nicht, wie euch es da ging. Habt ihr den Braten gerochen, dass das dann ausgerechnet der Cobblepot wird? Weil da war ich echt überrascht.
Das hat mich völlig vom Sockel gehauen, weil hatte ich überhaupt nicht mitgerechnet, dass der jetzt da ankommt. Nee,
habe ich auch nicht erwartet.
Das fand ich echt krass. Wieso? Konntest du das irgendwie voraussagen?
Nee, ich sage ja, ich habe es auch gar nicht. Achso.
Nee, der Daniel meinte ich jetzt.
Achso, nee, deswegen, ich sag ja, ich war da auch vollkommen überrascht. Ich hab dann, weil sie dann ja auch mal sagen, ja, wir haben da schon einen geeigneten Kandidaten gefunden, weil, also vorher hast du noch so ein bisschen dieses Hin und Her mit den Board-Members und so, ja, der Aufsichtsrat hat jetzt dann irgendwie abgestimmt und sie bitten dich darum, dass du zurücktrittst und keine große Szene machst und so. Und wir haben ja auch schon den passenden Kandidaten gefunden und so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wen zaubern sie jetzt da aus dem Hut? Und dass es dann ausgerechnet Oswald Cobblepot wird, also das ist natürlich dann, es wird schon erklärt, dass sie sagen, ja, der hat halt, weil er Zugriff auf Wayne Technology hat, hat er mehr oder weniger seinen Lebenslauf gefälscht und ist halt jetzt der große Manager-Typ und so. Mhm. Und deswegen konnte das Board davon überzeugen, dass sie ihn da einsetzen, weil der war ja in den ersten Episoden eher so ein bisschen so ein heruntergekommener Charakter, wo man sagt, okay, der eignet jetzt nicht unbedingt zum CEO einer großen Firma.
Ich fand es ein bisschen schnell, diese Entwicklung, aber sie haben es zumindest also ich finde es als Storyline finde ich es irgendwie geil, weil das ist ja aber wirklich mal was komplett anderes, so dass der Pinguin der Chef von Wayne Industries wird, das finde ich total clever, und sie erklären es ja auch einigermaßen plausibel, also das Lebenslaufhacken, das ist ja noch das kleinste Problem, aber ich finde, dass dann auch der Vorstand oder das Board dann sagt, ja, damit können wir uns ja auch wieder ein bisschen reinwaschen, weil ja eben rausgekommen ist durch diese geleakten E-Mails von Hillary Clinton, ist ja rausgekommen, dass der Vater von Bruce damals eben den Cobblepots das mehr oder weniger das Grundstück weggenommen hat und nicht bezahlt hat. Und deswegen fand ich es auch eine geile Erklärung, dass das Board sagt, wenn wir jetzt quasi, ach guck mal, der Sohn, der ist ja auch noch sogar irgendwie Manager und der ist ja sogar geeignet und hat das passende Resümee, wenn wir den jetzt als CEO einsetzen, dann können wir uns damit wieder reinwaschen und zeigen, dass wir auch soziale Verantwortung übernehmen und so. Und das fand ich dann wieder als Dreh richtig clever.
Ich fand es war glaubwürdig, das auf jeden Fall. Mich hat nur generell die Darstellung vom Pinguin in der ganzen Szene genervt, weil er so von null auf gleich so ein riesen Arschloch zu Bruce war. Also als sie sich das letzte Mal im Park getroffen haben, da lief es ja auch nicht so geil, aber er war nicht auf einmal so ein Alter, ich nehme dir alles weg, was du getan hast, Typ. Vor allem, weil der Pinguin ja in der Storyline eigentlich noch nicht weiß, dass Bruce weiß, dass er Cobblepot ist. Also, woher rührt auf einmal dieser schreckliche Hass? Also, wie begründet man den für Bruce?
Naja, nur wegen der Vergangenheit der Eltern halt mehr oder weniger, oder? Er hat ja den Hass auf Bruce und nicht auf Batman. So habe ich es interpretiert. Aber es fand ich schon auch ein bisschen
krass. Aber er trifft doch auch am Anfang im Park Bruce und nicht Batman. Und da ist er doch eher noch so ein bisschen auf Mensch hier, schön, dass wir uns mal übersehen.
Ja, eben, deswegen fand ich den Break so ein bisschen plötzlich.
Naja, aber da hat er ja schon geplant, sozusagen ihm das wegzunehmen, oder? Also ich glaube, dass Cobblepot das schon von Anfang an vorhatte, aber da halt noch einen auf Kumpel gemacht hat, um ein paar Informationen zu entlocken und so. Ich weiß es nicht. Aber dass er dann so gehässig ist, das war, ja, das macht eigentlich mehr Sinn, wenn man schon weiß, dass er dann der Pinguin ist. Aber das wussten wir ja als Bruce, das weiß, wie du gesagt hast, Toni, das weiß ja Cobblepot nicht, dass wir als Bruce wissen, dass er der Pinguin ist, genau.
Jetzt wird's aber kompliziert, ja.
Aber ich fand, er war nicht smart genug. Also ich fand der Charakter, so der Cobblepot als Charakter, der wirkt immer noch wie so ein Straßenpenner, ehrlich gesagt. Also wie der da ins Büro reinmarschiert und auf diese schlachsige Art im Vergleich zu Bruce, hat der nicht so diesen smarten CEO-Charakter, weißt du? Also der wirkte irgendwie nicht geschleckt genug. So der war immer noch so ein bisschen schäbig und eben auch so durch dieses Fiese und Gehässige und wie er dann diese, was lässt er da fallen, diesen Glas, diese Uhr lässt er doch fallen und so, ja. Oder irgendwas lässt er doch da fallen vom Batman. Und das fand ich immer so ein bisschen, der wirkte so offensichtlich, ich nehme dir jetzt alles weg, edgy. Ja, so. Er hätte das noch ein bisschen smarter präsentieren können.
Je nachdem, wie man
alles
mit Bruce den Dialog geführt hat, fand ich, konnte man sehr passend reagieren, indem man ihm auch einfach sagt, dass er nur eine billige Schachfigur ist. Und ob er sich dessen nicht bewusst ist, weil das hat ja sehr dazu gepasst, also wenn man nicht ausgerastet ist und ihn geboxt hat, sondern einfach auf die smarte Art ihn dezent beleidigt hat, hat er auch reagiert wie ein kleines, trotziges Kind. Also ich finde, das ist, die spielen das ganz gut aus, dass er eigentlich nur eine billige Schachfigur ist.
Ja.
Habt ihr dann Lucius Fox darum gebeten, dass er bei Wayne bleibt? Weil der stellt dich dann vor die Wahl und sagt, na, ich kann ja auch mit rauskommen und dann helfe ich dir eben weiter. Oder er sagt, ich bleibe hier und bleibe mehr oder weniger dein Doppelagent oder Informant oder wie man es nennen will, innerhalb der Firma und sorge auch so nach dem Motto dafür, dass niemand den Batcave findet und niemand die Technologieforschung findet, die wir halt hier im Haus haben für Batman.
Spitzel. Ich und? Habe Lucius Fox als Spitzel bei Wayne Tech gelassen.
Ich habe gesagt, leave no one behind und habe gesagt, der ist einfach zu wichtig, der muss mitkommen, weil ich auch dachte, ja, einerseits natürlich sinnvoll, da einen Spitzel drin zu haben, aber ich glaube, das, was er für Batman bedeutet, ist so wichtig, dass ich ihn lieber mitnehme. Ich bin mal gespannt, ob das noch einen gravierenden Unterschied macht, ob dadurch vielleicht diese Batcave, nicht die Batcave, die ist ja im Männer, sondern dieses Labor, ob das entdeckt Labor, werden wird oder nicht. Bin mal gespannt. Ich kann mir schon vorstellen, dass das nachher, dass Cobblepot da irgendwie Zugriff drauf erhält, wenn man...
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Telltale es einfach unter den Tisch fallen lässt, wie sie es oft machen.
Naja, aber wir haben doch jetzt gemerkt, dass sie da auch durchaus längere Storylines einbinden, die unterschiedlich verlaufen. Also das finde ich ist durchaus denkbar jetzt, dass sie das machen in Episode 4 und 5. aber sonst gab es wirklich wenig Entscheidungen. Also sind wir jetzt schon bei der Rede oder kam da noch irgendwas dazwischen?
Nee, es kommt schon noch ein bisschen was. Also,
ach so, diese Action-Szene, gell?
Genau, es kommt die Action-Szene. Es kommt dann die Entscheidung, ob du dich auf Catwoman dann einlässt. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich es immer noch blöd fand. Habe dann aber am Ende in der Zusammenfassung, das wusste ich zu dem Zeitpunkt, als ich mich entschieden habe, natürlich noch nicht. Aber am Ende sieht man ja immer, wie viel Prozent sich für was entschieden haben. Und da sind, über 90% auf der PS4
sind mit ins Bett gegangen. Also ich habe es auch nicht gemacht. Das waren 10,7% zu dem Zeitpunkt, wo ich es durchgespielt habe, die es nicht gemacht haben. Und 89,3% sind mit Catwoman in die Kiste gestiegen.
Hashtag Bumsen. Ich meine, was ist mit euch los? Natürlich will ich sehen, wie Telltale eine Liebesszene macht. Und ich wurde auch nicht enttäuscht. Die Knutschszene war so ziemlich das Cringe-worthiness-Moment des Jahres. Also ich habe mich selten so unangenehm berührt gefühlt, wie Batman und Catwoman knutschen zu sehen. Die Sexszene, die war dann wieder ganz okay. Also so, man macht dann als Bruce, macht man dann so ihr Dekolleté, also den Reißverschluss auf. Und man kann dann sagen so, hey, mach du doch auf. Oder nein, mach du auf. So, weißt du, da kann man so ein bisschen so Catwoman und Batman miteinander spielen lassen. Das war dann ganz, ganz okay. Und dann ist es so Hollywood-mäßig, dass er sie dann halt rüberträgt und sie auf ihm sitzt. Und dann geht die Tür so langsam zu. Man hört noch die Katze miauen. Das war irgendwie ganz süß gemacht. Aber die Knutschszene an sich, die war so furchtbar, wenn dann so diese Puppenmünder aufeinander kleben. Weißt du, so, ihr kennt das von früher noch, wenn man eine He-Man-Figur und eine Barbie-Puppe so aneinander geklackt hat, so zum Knutschen, ja, um seine kleine Schwester zu ärgern, habe ich früher immer gemacht. Und genau so sah das aus. Ganz, 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 ganz furchtbar.
Ja, man merkt halt auch wahrscheinlich in diesen Szenen, ich habe sie wie gesagt nicht gesehen, aber dass halt Animationen ist halt nicht Telltales große Stärke. Nee. Also man sieht es auch mal, wenn man einen Charakter irgendwo laufen sieht, also Bruce Wayne läuft halt wie eine Schrankwand, also das so ganz komisch auch, der dreht dann auch mal so den ganzen Oberkörper irgendwie, wenn er läuft und so. Also das ist schon alles sehr merkwürdig und deswegen glaube ich auch, dass das nie ihre große Stärke wird, da irgendwie glaubwürdige erotische Szenen zu inszenieren. Nee.
Aber ich fand es trotzdem schön, die zwei zu shippen, also die zwei zusammenkommen zu lassen, fand ich irgendwie trotzdem nett, weil sie haben es geschafft, also Telltale hat es für mich zumindest geschafft, dass nachdem Batman ja sehr viel einstecken musste in dieser Zugszene davor, das war noch zu deinem Punkt vorhin, Daniel, die einzige, wo man so ein bisschen diesen Detective-Mode wieder benutzen musste. Also dann untersuchst du so Fässer und dann untersuchst du Detective, fränkische Detective-Mode. Ja. Und dann findest du halt raus, dass die Children of Arkham mit der, sage ich jetzt Tram, U-Bahn oder was soll ich sagen? Was ist richtig?
Monorail,
danke. Dort dann dieses Gift anbringen wollen und dann findet man noch raus, dass das Gift jetzt so weiterentwickelt worden ist, damit es eben ohne Injektion funktioniert, sondern auch einfach über die Haut aufgenommen werden kann. Das war die einzige wichtige Szene, die wir da, glaube ich, besprechen müssen. Alles andere war ein bisschen Rumgeklicke und ein bisschen Actionkampf gegen den, oder? Mehr war das da nicht. Und man entscheidet sich dann, ob man Catwoman beisteht oder ob man sie ob man sie lässt. Also ich habe ihr geholfen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man nicht darauf eingeht, auf das Angebot. Hä? Wahrscheinlich nichts.
In dem Kampf jetzt meinst du, oder was?
Ja, ja, genau. Man ist doch im Versteck, man wurde noch nicht entdeckt und dann kann man eben sagen, als er dann oder sie die Spritze der Catwoman an den Hals hält, kann man sich entscheiden, ob man sich zu erkennen gibt. Habt ihr euch da? Ja, okay.
Ja, ich auch. Ich dachte, du spielst jetzt drauf an, ob man sie dann am Ende aus der Stadt schickt oder sagt, ja, geh mal ins Wayne Manor und versteck dich da, weil da bist du ja auch irgendwie geschützt.
Aber was ich noch sagen wollte, Batman steckt so viel ein, dass man ja dann quasi von Catwoman wiederum gerettet wird und nach Hause gebracht wird, weil sie nicht weiß, wohin sonst, kommt man in Selinas Apartment und sie pflegt dann Bruce und dadurch entsteht da auch halt so eine typische Action-Intimität. So, ja, wir haben zusammen was Schweres erlebt, weißt du, so wie Sandra Bullock in Speed oder so, wo sie dann erklärt, dass wir haben gerade ein dramatisches Erlebnis und jetzt fühlen wir uns zueinander hingezogen. Das war so ganz klassisch, aber es hat irgendwie für mich auch gut funktioniert, dass die beiden jetzt sich gegenseitig so erkennen, dass sie eigentlich total einsam sind. Also sie haben dann auch so einen Dialog, dass sie beide zugeben oder in meinem Dialog warum war das dann halt eben so, dass beide sagen, ja, ich weiß genau, was du meinst, wenn wir draußen sind als Batman oder Catwoman und diesen Thrill haben, dann fühlen wir uns irgendwie lebendig und wenn man dann nach Hause kommt, dann ist da nichts. Ja? Und dass sie sich das so erkannt haben in dem Moment, fand ich dann auch passend, dass sie dann auch zusammen
im Bett landen. Kannst du Harvey das nur antun? Der glaubt immer noch, die sind zusammen. Das ist also, nein, das, ja, das war Gott. Für mich das Haupt...
Niemand ist ja, mit Catwoman zusammen. Ja, aber das muss sie zusammen. Harvey sagen.
Der arme Mensch. Ich bin immer noch Team Harvey. Ja, das war auch der einzige Grund. Ich hatte auch diesen, oh, wir sind uns so ähnlich, Dialog. Und dann kuschelt sie sich an die Schulter. Und dann habe ich gesagt, nee, ich glaube, du hast da was falsch verstanden.
Ich habe sie ja nicht geküsst hinter dem Auto in der letzten Episode. Und dann habe ich das ja auch angesprochen. Und dann hat sie gesagt, naja, ich bin ja gar nicht mit Harvey zusammen. Er denkt nur, wir sind ein paar Mal miteinander ausgegangen. Und durch diesen Satz war es mir dann auch okay,
da bin ich immer noch bei dem Punkt, weißt du, es ist schön, wenn sie das so sieht, aber Harvey sieht es nicht so. Das muss man klären in einer offenen Beziehung. Ja, natürlich, aber Harvey ist mein bester Freund.
Und nicht Bruce. Naja, inzwischen ja nicht mehr.
Nein, Harvey war zu dem Zeitpunkt auch nach der Szene immer noch, ich bin immer noch für Harvey.
Er will doch nur unser Geld. Auf jeden Fall kommt natürlich dann Harvey, das fand ich dann ein bisschen albern. Am nächsten Morgen. Also wie war es bei euch? Ihr habt dann auf der Couch gepennt oder wie? Mhm. Okay. Dann ist aber doch eigentlich kein Problem, dass Harvey kommt, aber er glaubt euch dann wahrscheinlich nicht, gell?
Das Problem ist, dass der an der Tür klopft und dann sagt sie, oh, pst, versteck dich mal schnell.
Ja, trotzdem.
Okay. Und dann schickt sie dich halt ins Schlafzimmer, was halt dann natürlich ein bisschen blöd ist und du halt auch keine Klamotten dabei hast, weil du hast ja nur deinen Batsuit. Und den sagt sie dann, oh, schieb den mal schnell hier irgendwie unter den Schrank, damit den keiner sieht, weil wenn dich ja hier einer sehen würde als ja, Bruce Wayne.
Nackter Bruce.
Ja, aber mit den Batman-Sachen, die überall rumliegen. Und das heißt, du hast halt dich zum Anziehen dabei, kommst dann halt natürlich mit Unterwäsche aus dem Schlafzimmer raus in dem Moment, weil die,
die
Tür aufmacht. Ja,
ja, ich dachte, also ich dachte mir nicht, dass es geht, aber ich versuche das ja immer immersiv zu spielen und dachte, wenn ich von selbst rauskomme, wirkt es noch viel weniger, als wäre ich ertappt worden, als wenn die...
Mhm.
Nee, ja. Natürlich
nicht. Hat aber auch nicht geholfen, ne? Ja, dann hat man halt eine Szene mit Harvey und ist dann so, da sind die Szenen, glaube ich, sehr identisch, dass er dann immer so hin und her swappt quasi zwischen den zwei Harveys, oder? Bei dir auch. Ich habe ihn dann eine reingehauen, weil ich dachte, er greift das Messer und versucht eben wirklich dann durchzudrehen und uns umzubringen, weil er war halt voll auf Eifersuchtsmodus. Und dann habe ich ihn geslappt, weil ich dachte, vielleicht snappt er dann aus dieser Rolle raus.
Das haben auch irgendwie nur 15% der Spieler haben Harvey tatsächlich geschlagen.
Ja,
das habe ich auch nicht gemacht. Ich habe auch versucht, ihn quasi mit Raison und Worten wieder...
Hat ja auch nicht geholfen, oder?
Nee, er sieht es dann zwar schon ein, aber haut dann einfach so ab. Also er versucht jetzt nicht hier auf jemanden loszugehen, sondern haut dann das Messer, glaube ich, in den Tisch oder sowas. Und
Was geil ist, Toni, bei uns ist richtig schöner Blutfleck jetzt am Kühlschrank. Weil der stolpert dann, also nach dem Schlag knallt er mit der Two-Face-Seite, nenne ich es jetzt mal, gegen den Kühlschrank, dann ist so ein fetter Blutfleck.
Ja, bei mir nicht. Ich hatte so Angst, dass er auf den Ofen fällt oder so. Immer noch, weil er immer noch mal gesehen hat.
Genau. Das zieht sich jetzt durch bei dir, genau.
Bis zum Schluss auf der guten Seite durch.
Ne. Das wäre aber wirklich jetzt nochmal über die nächsten Episoden noch interessant, ob das Tony wirklich gelingt, ihn bis zum Ende mehr oder weniger aus der Two-Face-Nummer rauszuhalten.
Ich fände es schön. Also ich finde es auch schön, dass Telltale in mir immer noch die Hoffnung weckt. Ich weiß, das ist albern, weil Videospiele eben nach bestimmten Schemen ablaufen müssen. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Also wenn sie es jetzt durchgehalten haben, dann wäre es ja durchaus denkbar, dass sie es ganz durchhalten. Habt ihr Catwoman dann Asyl geboten? Ich habe gesagt, sie soll zu mir kommen, weil ich meine, wir hatten jetzt ja eh schon 6, dann kann sie auch gleich in der Wayne Manor leben.
Ich wollte sie nicht wegschicken. Also ich wusste nicht, was passiert, wenn man sie aus der Stadt schickt, ob sie dann einfach wirklich weg ist für den Rest der Episoden oder ob das dann so ein typischer Hollywood-Moment, naja, man schickt sie halt weg und ist ja auch erstmal weg für eine Episode und dann taucht sie total überraschend in dem einen Kampf auf und rettet dich und sagt dann halt so, naja, du hast ja nicht wirklich gedacht, dass ich gehe und so.
Also wegschicken müssen wir kurz erklären, weil jetzt halt ihre Wohnung bekannt ist, weil Harvey halt weiß, wo sie wohnt oder warum schickt man sie weg?
Ja, weil die Children of Arkham ja auf alle losgehen und er halt sagt, ja, ich weiß halt nicht, ob die Stadt hier für dich noch sicher ist. Also ich glaube, Harvey hat doch schon immer gewusst, wo sie wohnt. Also das ist
ja eigentlich schon, ja. Habe ich auch gerade gedacht, ja.
Das ist jetzt nicht die große Gefahr, aber er sagt halt, die Stadt ist halt nicht mehr wichtig und gerade für so wie dich. Und sie hat ja auch am Anfang einen Auftrag für die gemacht und das hat ja nicht geklappt, weil Batman eher dann dieses Ding da weggenommen hat. Ich weiß gar nicht, was sie da aus dem Safe geklaut hat. Also das heißt, sie steht auch noch bei denen in der Schuld und die Logik ist dann eben so nach dem Motto, naja, die werden halt jetzt vielleicht auch anfangen, alle aus dem Weg zu räumen, die irgendwie Schulden bei ihnen haben oder wo sie noch eine Rechnung mit offen haben und deswegen ist es halt nicht mehr sicher. Also am besten gehst du halt jetzt nach Wayne Manor oder du haust halt ganz ab. Aber dann,
Toni, hast du sie aus der Stadt geschickt? Es ist ja nicht so, verschwinde und komm nie wieder, es ist mehr so, ich glaube, es ist besser für dich, wenn du jetzt gerade nicht in der Nähe bist. Es ist ja...
Ja, ja, das ist die aber höfliche Formulierung von verschwinde und komm wieder.
Ich weiß gar nicht,
macht sie reagiert
relativ moderat und sagt halt, okay, mal sehen, was ich hinkrieg. Ja.
Ich muss mal packen oder so. Ja.
Ja.
Packen tut sie, glaube ich, eh. Also sie sagt so oder so, klar, dass sie jetzt mal ein paar Sachen zusammenpackt.
Ja, klar, aber man muss ja sieht sie jetzt so nicht konkret abhauen oder die Katze vor die Tür setzen. Nein.
Na gut, so. Und dann kommt das Ende, was dann eine Pressekonferenz ist, an der du am Ende mehr oder weniger deine Abdankung als CEO von Wayne Enterprise bekannt gibst. Und ich dachte bis zu diesem Zeitpunkt so, ja, die Episode ganz nett, so ein bisschen dahin geplätschert, halt so eine typische Füllepisode, weißt du, wo du so sagst, so, da passiert nicht viel. Episode weil,
3 halt, genau.
Genau, Episode 3, da ist jetzt mehr oder weniger die Konflikte, das Setting und alles ist etabliert. Und jetzt muss man halt in der Mitte so, hat man halt so typischen Durchhänger, weil sie dürfen noch nicht alles aufdecken und es darf auch noch nicht zu dramatisch aufs Ende zugehen. Sie dürfen auch noch nicht zu dramatische Entscheidungen dir irgendwie vorsetzen. Und deswegen ist es halt so, wie du richtig sagst, mal so eine typische Episode 3. Und dann kommt aber am Ende, wo du halt wirklich so, what? Mind blown, wo du halt einfach dann nach dem Abspann noch immer so, boah, krass, das ist jetzt nicht gerade passiert, was ich hier gesehen habe. Das hat mich vollkommen umgehauen. Bevor wir das jetzt aber sagen, was da passiert ist, ich hatte extreme Skrupel und Probleme, dieses Statement vorzulesen. Also so dieses selber zu sagen, ja, und Cobblepot ist die beste Entscheidung als CEO. Also du hast halt immer die Wahl, ob du jetzt sagst, ich beschimpft die jetzt alle und sagt, das ist alles Verbrecher und ich werde hier von dem Board entmachtet und ganz schlimm. Oder ob du halt mitspielst und halt die freundliche PR-kompatible Erklärung abgibst. Und
genau, diese Good Mama da aus dem Board, die dich ja so mag, ja, weiß nicht, wie ich die anders erklären soll, die ist ja so Freund des Hauses, mehr oder weniger, die sagt dir ja auch, hey, komm, mach's jetzt nicht schwer für alle. Ich weiß, es ist blöd, ich tue alles in meiner Macht, wenn du jetzt mitspielst. Und hier, wir haben eine Rede für dich geschrieben, lese einfach das, was auf dem Teleprompter steht. Und das ist halt wirklich so die absolute Lobhudelei für Cobblepot und Co. Und ich habe das auch nicht übers Herz gekriegt, die vorzulesen.
Ja nur, hey, der ist ein scheiß Arschloch und Betrüger, sondern es gibt ja auch den, ich mache das nicht freiwillig, aber es ist das beste Weg, den habe ich dann genommen.
Man kann sich halt so 3-4 Mal entscheiden, wie man das formulieren möchte, was da steht. Entweder man formuliert es ein bisschen mehr als Bruce, so wie du gesagt hast, so ein bisschen Mittelweg, oder man geht eben, schenkt voll ein, oder man liest es vom Teleprompter, und ich habe gedacht, okay, ich muss jetzt die Stadt warnen, und habe dann so als Bruce quasi gesagt, ich warne sie vor dem, was jetzt hier passiert.
Ich hatte ein bisschen die Angst, dass wenn ich da zu sehr abweiche, dass ich für verrückt erklärt werde. Also, dass sie dann halt auch in der Presse... Der
Verschwörungstheoretiker auf der Bühne.
Genau, steht. Der dann da steht und irgendwie sagt hier, ja, und überhaupt, und die Chemtrails und...
Die Erde ist eine Scheibe! Ne?
Da hatte ich so ein bisschen Angst, dass das passiert und dass ich dann halt nach Arkham Asylum komme, weil die jetzt sagen, ach, guck mal, hier, jetzt ist er völlig durchgedreht und jetzt müssen wir den aber loswerden. Also, deswegen habe ich die ersten zweimal habe ich zähneknirschend noch die Meldung vorgelesen und beim dritten Mal habe ich es dann aber doch nicht mehr geschafft und habe dann so ein bisschen, aber da war es dann eigentlich auch, da ist es dann eh schon eskaliert, da war das noch die geringste Entscheidung. Toni, magst du uns mal erklären, was am Ende passiert ist?
Nee, also mich hat es tatsächlich etwas enttäuscht, weil es ist wirklich vollkommen egal, was du machst, weil die Szene danach dann sowieso deinen kompletten Stand in Gotham auslöscht. Deswegen hättest du auch einfach wild um dich schimpfen können, glaube ich. Es hätte keinen Unterschied gemacht. Ja, weil man dann nämlich von der Bühne tritt. Und im Publikum, wie heißt der? Der Kopf der Children von Arkham sich versteckt. Nein, es ist, ja stimmt, das ist Vicky Vale einfach nur.
Nee, die Reporterin.
Und dann führt man mit der noch so einen kurzen Dialog und denkt, man kann noch was rausreißen. Und dann rammt sie einem eine Spritze mit dem Gift in den Hals.
Ja. Als getarnter Kugelschreiber. Und das war echt so, what?
Eben enttarnt sich als der Kopf der Children of Arkham.
Wie hat sie sich genannt? Sister of Arkham oder so? Nee. Also sie hat sich nicht als Scarecrow zu erkennen gegeben, was wir vermutet haben.
Nee, war es nicht. Glaubt ihr, dass wirklich Vicky Vale die Anführerin ist? Oder ist das eine Halluzination, die man halt
das
als Bruce hat? Schon.
Also mich hat es auf jeden Fall geflasht.
Ich glaube, das ist sie.
Sehr.
Ja, mich auch. Also ich war dann auch voll so, was ist denn da gerade passiert? Und Vicky wäre jetzt die Letzte gewesen, von der ich jetzt erwartet hätte, dass sie die Anführerin der Children of Arkham ist. Aber wie gesagt, die Möglichkeit besteht ja noch, dass man irgendwie sagt, naja, durch dieses Gift hat er halt Halluzinationen und sieht dann halt diese Maske. Er weiß ja, wie die aussieht, weil er sie ja in diesem Kampf da in dieser U-Bahn-Verladestation von Namen gesehen hat und dass das vielleicht mehr oder weniger so sein ultimativer Nightmare ist, aber also die Möglichkeit bestünde schon noch, deswegen bin ich mir nicht so, ich möchte mir zumindest noch die Option offen halten, dass es vielleicht doch nicht ist, dass es sich nur eingebildet hat, aber ihr habt recht, es wirkte in dem Moment tatsächlich so, als ob das tatsächlich Vicky Vale ist, was mich schon also sehr, sehr überrascht hat.
Selbst wenn sie nicht der Kopf
die,
ist,
die Böse ist, ja.
Ist es immer, also es ist immer noch so, what, wieso gehört die überhaupt dazu? Ich meine, in der ersten Episode konnten wir doch mit ihr flirten. Nee, also ich war echt schockiert und ich war, aber dann eben, wenn man dann mit dem Gift, geht man ja dann auf Cobblepot los, oder? Gibt es da eine andere Option? Habt ihr das geschafft zu umgehen?
Ja, genau. Nee, der rennt. Ich habe alle Enden angeschaut, ist egal, was du sagst auf der Bühne, der geht dann immer auf die Bühne, weil ja, das wissen wir ja, dieses Gift dich so werden lässt, dass du Rache und keine Grenzen mehr dann quasi hast, ja. Und sie manipuliert ja dann auch so, oh, ist das nicht unfair, jetzt steht der da oben statt dir und so.
Aber du weißt noch nicht genau, was dann passiert, ne? Weil man rennt ja nur so in die Richtung und dann fadet's aus, ne?
Genau, ja. Mal gespannt, vielleicht rettet einen vorher noch jemanden Security oder irgendwas, bevor man schlimme Sachen macht. Also ich glaube nicht, dass Cobblepot irgendwie verletzt wird oder so jetzt. Aber ich fand es einen geilen Twist. Also natürlich auch ein sehr klassischer Twist, so nach dem Motto, damit hat jetzt keiner gerechnet. Aber andererseits wird es auch wieder eigentlich ganz gut, Hilfe, ganz gut hergeleitet. Irgendein Trailer ging hier an. mein Ohr. Es wird ganz gut hergeleitet, dass die Vicky ja auch dieses Exklusivinterview mit dem Anführer der Children of Arkham hat und ihre Quellen ja nicht preisgibt. Das ist natürlich auch sehr clever gelöst, dann zu sagen, ja klar, sie hat es halt einfach selber geschrieben,
auch,
weil sie halt Bescheid
weiß.
Batman
da hinschickt und dass der Kopf der Children of Arkham dann schon weiß, dass Batman da ist, als er mit Catwoman reinkommt.
Genau. Das erklärt nämlich auch diese zwei Dinge ganz genau.
Ah, ja, stimmt, ja, jetzt macht das alles Sinn. Ja, stimmt, das mit diesem Exklusivinterview, die Verbindung habe ich jetzt gar nicht geschlossen in dem Moment, sondern das ist mir erst jetzt natürlich, wo ihr das erklärt, macht es ja total Sinn.
Was ich nur gespannt bin, wie sie das erklären, was ihre Motivation ist. Also warum sie mit einem als Reporterin da jetzt auf einmal die Stadt unterjochen will oder was sie da genau vorhaben oder, weißt du, also
vielleicht
sie ist ja Teil des Systems.
Vielleicht hat sie als Journalistin irgendwie diesen Medizinskandal, ich weiß nicht, wie ich das jetzt anderen nennen soll, damals in Arkham Asylum irgendwie aufgedeckt oder recherchiert oder so und hat dann die Opfer dieses ganzen, also diese Kinder da irgendwie kontaktiert, um die zu interviewen oder halt für die Story zu befragen. Und daraufhin ist sie so wütend geworden, dass sie, oder irgendwie sowas. Oder die,
ich also, glaube ganz einfach, dass sie halt auch ihre Eltern Opfer von diesen ganzen korrupten Machenschaften in Arkham waren. Und weil sie eben eine Machtposition hat als Reporterin, hat sie das Ganze einfach so gut eingeführt. Das wäre meine Vermutung. Ich glaube einfach, dass sie halt wie Cobblepot da leider einfach beteiligt war, Familie.
Bin gespannt. Auf jeden Fall ein super Cliffhanger, oder? Also es macht total Bock. Wie ging es da wie dir, Daniel? So zwischendurch so, ja, okay, war eine okaye Episode, war jetzt nicht die stärkste der dreien, aber dann das Ende so, wow. Dass sie jetzt quasi schon zeigen, wer der Kopf der Children of Arkham ist, dass Batman oder beziehungsweise Bruce jetzt da wirklich als Opfer mit dem Gift auch dann weggesperrt wird. Also man sieht dann im On the Next Episode sieht man eben auch, wie er in so einer Untersuchungshaft oder keine Ahnung, wie ich es nennen soll, in so einem Kämmerchen sitzt. Und dann hört man eben auch so eine Reporterstimme mit dem Batman-Logo am Himmel, so die Stadt bräuchte Batman dringender denn je, aber nirgends ist Batman zu finden und so. Das ist so wieder dieses klassische Motiv, dass wenn Bruce außer Gefecht gesetzt ist, dass dann eben auch keiner auf die Idee kommt, hat schon mal jemand Bruce und Batman in einem Raum gesehen. Aber bin sehr gespannt, weil er ist jetzt ja wirklich komplett am Boden. Er ist kein CEO mehr. Pinguin ist der Chef von Wayne. Er hat nicht mehr Zugriff auf seinen Batman-Suit und das ganze Zeug. Er ist weggesperrt. Er zählt als, keine Ahnung, verrückt und unzurechenbar. Bin gespannt, wie sie aus der Nummer jetzt wieder rauskommen und wie sich das alles auflöst.
Das nächste Mal darauf hinaus, dass sie ihn nach Arkham stecken wollen. Wie kommen, also ich meine, niemand kommt aus Arkham wieder raus. Außer Bruce Wayne, hoffentlich.
Da wird Alfred schon was einfallen, da bin ich mir sicher.
Ja, gut, dass ich Lucius hab. Lucius.
Das kann natürlich sein, dass du da möglicherweise einen Vorteil hast, dass Alfred und Lucius irgendwas entwickeln, um dich da rauszuholen. Aber andererseits, das könnte er auch machen, nur wenn er noch bei Wayne ist. Also das heißt ja nicht, dass nur weil er für die Firma noch arbeitet, also der Lucius, dass er dann dir deswegen nicht helfen kann oder so. Also, aber bin ich jetzt auch mal echt gespannt. Also, wie gesagt, alles, was ich am Anfang gesagt habe, so mit so, ja, eine typische Dreier-Episode, hat es mit diesem Ende komplett wieder rausgerissen und das hat irgendwie alles aufgewogen. Bin sehr gespannt. Aber ich bleibe halt auch irgendwo dabei. Ich könnte mir das tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, auch irgendwie so als Serie angucken. Ich bräuchte eigentlich fast nichts mehr zum Spielen, weil gut, diese Harvey-Dent-Geschichte ist was anderes, aber sonst habe ich irgendwie das Gefühl, man hat sehr wenig Auswahlmöglichkeiten und auch diese Entscheidungen, ja, ob du dann jetzt irgendwie die Romanze noch eingehst oder nicht oder so, dann kriegst du halt noch so eine kleine Bonusszene.
Naja, aber es ist halt interaktiv trotzdem. Also ich finde, es ist vor allem halt in den Dialogen, also wie Toni schon gesagt hat, wie man auf Cobblepot reagiert, kann man aussuchen, wie man die Rede hält, kann man aussuchen. Ich gebe dir völlig recht, es ist eine sehr lineare Geschichte, die mir aber trotzdem Spaß macht, sie als interaktive Geschichte zu spielen. Also ich sehe das jetzt eher so als Visual Novel oder so, wo ich mich halt durch die Geschichte so ein bisschen durchnavigieren kann, aber selber auch entscheiden kann, so à la Adventure Book, gehe ich jetzt hier lang oder gehe ich mal hier lang? Also arg viel mehr war Telltale ja nie. Und die Entscheidungen, die man hier trifft, zumindest in den Dialogen, hat man so das Gefühl, man kann Bruce so spielen, wie man ihn halt gerne spielen möchte. Ist man jetzt der Nette? Ist man der Arsch?
Ja, aber mehr Adventure Book war ja auch immer so, blättere auf Kapitel 165 auf Seite 212, dann hast du da hingeblättert und so, ja, du gehst rechts lang, fällst in ein dummes Loch und bist tot. Das hat immer genervt, und dann ja. Und dann hast du halt entweder, wenn du es richtig gemacht hast, hast du halt wieder von vorne angefangen. Im Regelfall hast du halt einfach dann zurückgeblättert oder hast den Finger noch drin gelassen an der Stelle und hast dich dann in die andere Richtung entschieden.
Ja, und also deswegen genieße ich die trotzdem so, wie sie sind, als interaktives Element. Batman
so, dass es,
auch wenn es nicht viel
dass
ist.
Dass ich total drauf abfahre, dass es ist wie ein interaktiver Comic. Ich glaube, ich habe das im Test von der ersten Episode auch schon geschrieben. Ich stehe einfach voll drauf, dass man Bruce Wayne spielen kann, wie man Bruce Wayne selbst sieht. Jetzt gerade, wenn man die 1000 Batman Origin Stories, die es gibt in Comics und Nolan-Filmen und Arkham-Spielen und was weiß ich alles kennt. Bruce ist ja nicht immer der gleiche, hat nicht immer die gleiche Persönlichkeit. Und so den Hauptstrang, den gesellschaftskritischen, den Einsiedler oder den Aufreißertypen, du kannst halt wirklich aus den klassischen Hauptcharakterzügen von Bruce ihn wirklich so spielen, wie du das möchtest. Ich finde das super. Also ich finde, wenn das nicht interaktiv wäre, wäre es trotzdem noch eine gute Story, ja. Aber ich fahre wirklich voll drauf ab, dass man diese kleinen Persönlichkeitskniffe eben ausüben kann.
Ja, geht mir auch so.
Na gut.
Und dadurch, dass es eben jetzt bekannte Charaktere sind im Vergleich zu den ersten Walking Dead oder sowas, hat man eben halt auch dieses Spiegelbild, gell? Dass man sagt, okay, ich spiele diesen Bruce jetzt anders, als man ihn aus den Filmen oder Serien kennt. Bei so einer Clementine oder so, da entscheidest du dich halt, aber du weißt ja nicht, wie Clementine sonst ist, weil das ja ein neuer Charakter ist. Das war bei Michonne oder so, bei dieser Side-Story dann auch schon wieder ein bisschen anders, weil man sie halt aus der Serie kennt. Deswegen finde ich, gerade das Batman spielt sich ganz anders von Telltale als auch Borderlands zum Beispiel. Da kannte man diese Charaktere ja nicht. Ja? Und deswegen, du spielst sie halt so, wie du gerade in dem Moment denkst, dass es passen würde. Aber hier reflektiert man viel mehr, weil man eben Bruce schon so oft irgendwie gesehen und erlebt hat. Oder dann eben auch Catwoman und so trifft und wie man mit ihr agiert. Allein schon die Tatsache, möchte ich jetzt ein Bruce sein, der mit Catwoman was anfängt oder nicht? Ist doch toll, dass sowas möglich ist. Na gut.
ja, es stimmt schon. Vielleicht würde ich anders drüber denken. Beziehungsweise, ich gebe euch schon recht. Also es ist dann schon nochmal ein Unterschied, ob man da halt selber Entscheidungen trifft. Und auch wenn die halt oft einfach Augenwischerei sind, reicht ja oft die Illusion, dass man
ganz kurz, habt ihr es beide auf der Konsole gespielt? Weil technische Probleme und so, die sollen ja wieder vorhanden sein. Ich hatte diesmal auch immer in diesen als Ladesequenz getarnten Batmobilfahrten schreckliche Ruckler in den Dialogen, so kleine Aussätze, also wirklich jedes Mal. PC.
Auf welcher Konsole?
Ist es auf der Konsole?
Nee,
nicht. Nee, das lief. Also klar, es hat mal irgendwie so ein paar, das ist irgendwie die Bildsequenz so, du hast dann schon das Auto quietschen hören und dann kam aber erst das Bild irgendwie so eine halbe Sekunde später oder so Kleinkram, aber jetzt eigentlich tatsächlich nur in diesen Ladesequenzen. Ich hatte aber, während ich da gespielt habe, keine massiven
stellenweise wirklich
Aussätze
anstrengend
oder Probleme.
Oft. Das war jetzt auch das erste Mal, die anderen liefen alle relativ rund, aber da hatte ich jetzt auch wirklich das erste Mal so laufen teilweise über 5 Minuten alle 10 Sekunden so ein Minisprung drin. Aber hoffentlich nächstes Mal wieder nicht mehr.
Komisch. Nee, ich hatte nur wieder den gleichen Bug wie letztes Mal, dass mein rechter Trigger mit Gamepad nicht erkannt wird. Also in diesen Finishing-Moves, die man in diesen kurzen Kampfsequenzen hat, kann ich einfach diesen Move nicht ausführen und dann bin ich immer Game Over, dann muss ich zur Tastatur und die Tastenkombination. Also sobald du irgendwie Tastatur oder Maus bewegst, ändert sich ja die Einblendungen, welche Tasten du drücken sollst, ändern sich dann im Spiel. Und sobald du wieder das Gamepad bewegst oder drückst, siehst du wieder die Game-Button-Mappings. Und dann muss ich immer zur Tastatur und halt den Finishing-Move an der Tastatur ausführen. Ganz komisch. Da wird immer rechter Trigger angezeigt und funktioniert halt einfach nicht. Keine Ahnung. Ist halt so. War letztes Mal ja auch schon so. Deswegen wusste ich wenigstens gleich, woran es liegt. Gut. Toni, der Test, wie testet man eigentlich eine dritte Episode, wenn man nicht spoilern kann und das Spiel sich ja grundsätzlich nicht verändert?
Ich finde auch,
nicht so einfach, oder?
Vom Text her bin ich in der dritten Episode am meisten ins Trudeln gekommen. Die zweite ging noch. Jetzt ist eher so, ja, also Batman hat Probleme und spielt den Rest selbst. Ist ganz cool mit einem Cliffhanger am Ende. Ja, ich glaube, die vierte Episode muss ein paar Spoiler zu den vorherigen zumindest enthalten. Weil, also ich habe jetzt auch wirklich Episode 1 und 2 nicht gespoilert, eigentlich gar nichts draus. Es ist wirklich scheiße.
Ja, andererseits schreibt man ja einen Test für eine dritte Episode, müsste man ja eigentlich auch über die ersten beiden spoilern können, weil es interessiert ja eigentlich nur Leute, die ersten ist. Beiden gespielt haben. Ja, natürlich. Gut, deswegen machen wir Spoilercast. Wir verlinken den Test natürlich trotzdem und wir freuen uns jetzt schon auf vierte Episode. Hat einer von euch gerade das Datum im Kopf, wann die Episode kommt? Wahrscheinlich nicht, gell? Aber bis Dezember wollen sie fertig sein. Das heißt, wir
Ende
haben jetzt
November. Und Ende Dezember war jetzt immer so um den 20., ja. 25. rum.
Hm.
Ja, sie haben sich auch überraschend gut an den Zeitplan gehalten. Also ich hatte jetzt eher immer so dieses, ach guck, oh krass, schon die nächste Episode da. Nicht wie bei den anderen Telltale-Spielen, wo man so, oh, jetzt könnte aber mal was Neues kommen. Sondern ich weiß nicht, ob das ihr ursprünglicher Zeitplan war. Dafür habe ich es jetzt nicht nachgeschaut. Aber ich fand, also es fühlte sich immer richtig flott an.
Sie wollten bis Dezember fertig sein und dann hat man so geguckt, ah, okay, 5 Episoden, 5 Monate, haut ja genau hin.
Ja. Okay, ja.
Also von daher sind sie voll im Kurs, löblich, absolut. Bin ich gespannt. Dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast Anfang Yay. Dezember wahrscheinlich. Liebe Toni, gerne wieder mit dir. Und wenn ihr die Episode anders erlebt habt, ich habe auch ein paar Stimmen gehört, die gesagt haben, die fand ich jetzt eher lasch, die Episode, dann in den Kommentaren ist Spoiler erlaubt unter dieser Episode, weil wir ja eben auch darauf hinweisen, dass hier Spoilergebiet ist. Gut, dann viel Spaß beim Spielen dieser Episode. Wir hören uns morgen, Daniel.
Ciao.
Ja, ciao.
Auf Wiedersehen und bis morgen. Tschüss, Toni.